geht's, Jürgen?
Ja, ich schicke voraus, Jürgen hat es schon erwähnt, dass letzten Sonntag ich eine vielleicht ein bisschen lange Predigt gemacht habe zum Thema Jakobus 5, das Gebet der Ältesten für Kranke. Und darum ist es gut, dass aufgrund dieser Predigt auch da und dort ein paar Fragen sich ergeben haben, weil gewisse Dinge ich schlicht nicht sagen konnte. Ich werde es dann nochmals erwähnen. Aber vorneweg den Text, damit ihr wisst, um was es doch geht, den Rahmen ein bisschen setzen. Leidet jemand unter euch, der bete, ist jemand guten Mutes, der singe Psalmen, ist jemand unter euch krank, der rufe zu sich die Ältesten der Gemeinde, dass sie über ihn beten und ihn salben mit Öl in dem Namen des Herrn. Und das Gebet des Glaubens wird dem Kranken helfen und der Herr wird ihn aufrichten und wenn er Sünde getan hat, wird ihm vergeben werden. Bekennt also einander eure Sünden und betet füreinander, dass ihr gesund werdet. Des gerechten Gebet vermag viel, wenn es ernstlich ist. Elia war ein schwacher Mensch wie wir und er betete ein Gebet, dass es nicht regnen sollte und es regnete nicht auf Erden 3 Jahre und 6 Monate und er betete abermals und der Himmel gab den Regen und die Erde brachte ihre Frucht. Wir steigen gleich ein bei der ersten Frage. Wie hat sich das Krankengebet in Jakobus 5 zur letzten Ölung in der katholischen Kirche entwickelt? Dann ein Gedanke noch dazu. Möglicherweise liegt die Skepsis, das Gebet in Anspruch zu nehmen, darin begründet, dass nach eigenem Erleben die letzte Ölung auch bei verstorbenen Personen angewendet wird. Ja, ich musste mich da ein wenig schlau machen. Glücklicherweise hatte ich mir vor Jahren schon mal diesen Erwachsenenkatechismus der katholischen Kirche gekauft, damit ich so ein bisschen weiß, was dort so Sache ist. Und ich will es gleich vorweg schicken. Es gibt in der katholischen Kirche zum einen das, was gelehrt wird, was offizielle Lehre der katholischen Kirche ist. Und dann gibt es das, was landläufig oder volkstümlich praktiziert und gemacht wird. Und das ist nicht immer ganz gleich. Und es kommt auch ein bisschen darauf an, aus welcher Ecke des Katholizismus man kommt oder aus welchen Ländern oder aus welchen Gegenden, nur schon in der Schweiz, dass man kommt. Man redet ja dann manchmal auch von schwarz-katholisch oder man müsste eigentlich sagen intensiv-katholisch. Dort wird alles noch ein bisschen, ich sag mal, heißer gekocht. Ich versuche es mal vorsichtig zu sagen. Grundsätzlich werden in der katholischen Kirche Tote nicht gesalbt. Das ist nicht katholische Lehre, also zumindest nicht, was im Erwachsenenkatechismus zu finden ist. Zudem heißt das Teil auch nicht letzte Ölung. Das wird zwar volksmundmäßig so gebraucht, ist aber nicht die offizielle Bezeichnung. Also wenn man das sucht, dann wird man sofort im Erwachsenenkatechismus umgeleitet auf das Gebet für die Kranken. Und wenn man dort dann ein bisschen liest, dann spürt man wohl, dass es darum geht, Schwerkranke auf dem Weg ins Hinüberscheiden, in die Ewigkeit zu salben. Also doch sowas wie eine letzte Ölung, aber es ist nicht der offizielle Begriff dafür. Eine letzte Ölung kann einem ja ziemlich Angst machen, oder wenn dann der Pfarrer kommt, der Priester, mit der Ölflasche, denkt man, ach mein Gott, so schlimm ist das schon mit mir. Also das ist mal das, was hier so ein bisschen angetönt wird, oder? Es ist nicht wirklich kirchliche katholische Lehre. Ich sage das als jemand, der selbst nicht katholisch ist, nicht mal katholisch aufgewachsen wie andere Leute in meiner Verwandtschaft, sondern das einfach mir angeeignet hat. Und ich gehe immer davon aus, dass das, was die Kirche lehrt, auch das ist, worum wir darüber sprechen müssen, nicht das, was landläufig praktiziert wird. So einen Gap, so einen Unterschied gibt es übrigens auch bei der Ökumene, oder? Es gibt den ökumenischen Rat, in dem die katholische Kirche nicht dabei ist, weil es keine Ökumene außerhalb der katholischen Kirche geben kann. Und dann gibt es die ökumenischen Verbindungen, die es auf dem Land, also auf dem Land, die es in der Praxis gibt. Auch etwas, was sehr interessant ist, wo man sieht, oder wie das der Unterschied ist zwischen Lehre und dem, was gelebt wird. Ja, ich würde jetzt einfach sagen, wenn das so ist, dass man das negativ erlebt hat, dann muss ich sagen, das tut mir sehr leid. Und trotzdem gilt die Verheißung Gottes. Und trotzdem möchte ich einladen, die Verheißung Gottes in Anspruch zu nehmen, auch dann, wenn man das mal in irgendeiner Art und Weise ein bisschen schräg erlebt hat. Übrigens zur letzten Ölung, so dieser Gedanke, das ist so 1640 herum, ist das so aufgekommen. Ist ja noch die Frage, wann hat sich das entwickelt? Es ist so wie bei vielen Dingen in der katholischen Kirche, der Bezug ist knallhart, schon Gottes Wort, aber dann hat sich da was ein bisschen entwickelt. Ich gehe eine Frage weiter. In der Gemeinde, und da ist unsere Gemeinde, unsere Kirche gemeint, sind nun schon einige an Krebs gestorben. Warum ist Jesus so sparsam mit Heilen, wenn es um Leben und Tod geht? Ja, da steigen wir gerade richtig deftig ein. Ich dachte, die harten Fragen am Anfang, oder wenn ihr noch richtig wach seid und Power habt und noch mögt. Ich habe da noch eine Zusatzfrage, es ist von einer anderen Person, aber sie geht in die ähnliche Richtung. Woran liegt das, wenn Gebete nicht erhört werden? Wie bist du damit umgegangen? Ich möchte zuerst mal auf diese Frage eingehen, ich komme nachher natürlich nochmals darauf zurück. Woran liegt das, dass Gebete der Ältesten oder auch allgemein nicht erhört werden? Ist natürlich ein sehr weites Gebiet, geht hier mehr um, müsste man mehr so die Predigten über Gebet, die ich letztes Jahr gemacht habe, nochmals genauer anschauen. Aber ich möchte die Frage mal einfach an die unglaubliche Schwarmkompetenz unserer Gemeinde weitergeben. Wer hat eine Idee, warum werden Gebete nicht erhört von Gott? Können wir das mal sammeln miteinander? Gott hat einen anderen Plan. Mangel an Glauben, das ist vielleicht eine Bibelstelle dazu. Jesus konnte nur wenige Zeichen tun in Kapernaum, weil die Leute nicht glaubten. Oder es kann tatsächlich passieren, ja? Die Ernsthaftigkeit, wenn wir mal zum Text gehen, wir sehen das hier, oder? Das Gebet des Gerechten vermag viel, wenn es ernstlich ist. Hier. Und ernsthaft ist es, wenn man mehrmals betet. Ich habe die Stelle letzten Sonntag erklärt. Und sonst noch eine Idee? Genau. Was sind die Folgen des Gebets? Ist es überhaupt sinnvoll? Ist es richtig? Ist es gut? Wem nützt es? Es gibt Gebete, die Gott erhört hat, oder das Verlangen der Menschen, die Gott erhört hat, die sich selbst im Nachhinein als blödsinniges Trotzen der Menschen herausgestellt hat. Zum Beispiel, als sie in der Wüste waren und diese Fleischberge wollten und dann kam es Fleisch und es kam nicht gut. Es gibt mehrere solche Stellen, wo das Trotzen des Volkes etwas erzwungen hat von Gott, etwas ergriffen, fast aus dem Himmel heruntergerissen hat, was Gott eigentlich nicht geben wollte, und es kam mäßig gut. Also das muss man sich auch überlegen, wenn man lange wie ein trotzendes Kind vor Gott steht, kommt es dann wirklich gut? Ich würde sagen, auch hier, oder wenn man das noch schaut, dass des gerechten Gebet oder das Gebet des Gerechten. Wir brauchen eine innere Haltung, um zu beten. Es ist, wenn man die Evangelien liest, zum Beispiel den Leuten völlig klar, bei der Heilung des Blindgeborenen zum Beispiel, da kommt es zu einer spitzen Aussage, da sagt der Blindgeborene, wir wissen, dass die Gebete eines Ungerechten nicht erhört werden. Punkt. Und er schließt daraus, dass Jesus dementsprechend gerecht war, weil sein Gebet um Heilung erhöht wurde. Also das mag ein Punkt sein, unsere Gerechtigkeit, worauf basiert sie, auf uns selbst oder auf dem, was Christus für uns getan hat. Vielleicht etwas, was man gerne übersieht hier, eigentlich müsste es fast als erstes kommen, wo haben wir es hier? Hier, bekennt auseinander eure Sünden und betet füreinander. Sünde kann unsere Gebete hindern. Ganz einfach. Dann auch das, die gleiche Stelle, die ich gerade eben gezeigt habe, drehe ich jetzt nicht nochmals um. Bekennt einander eure Sünden und betet füreinander. Welches Wort kommt mehrmals vor in diesem Text? Einander. Gebet ist dann besonders kraftvoll und stark, wenn wir es in einer Einheit tun. Also wenn wir miteinander eins werden, um was wir bitten, dann wird es uns werden. Und diese Einheit ist ziemlich etwas vom Schwierigsten, was es zu erhalten oder zu empfangen gibt. Oder Einheit, das heißt, wir müssen von Gott in die gleiche Richtung gelenkt werden. Ja, vielleicht das mal ein paar Gedanken dazu. Ich komme dann auf die Frage, warum in unserer Gemeinde nicht noch zurück, keine Angst. Persönlich gehe ich folgendermaßen damit um. Grundsätzlich lasse ich Gott die Freiheit, er kann machen, was er will. Amen. Er kann machen, was er will. Er kann mit meinem Leben machen, was er will. Das ist das eine. Das zweite ist, wenn ich Gott nicht verstehe, dann lasse ich das einfach mal stehen, weil ich überzeugt bin, dass er schlauer ist als ich. Amen? Gut. Er ist auch schlauer als ihr. Einfach nicht, dass ihr denkt, ich sei besonders dumm oder so. Das ist was. Und dann leide ich einfach auch mit an der Situation. Und jetzt kommt das Wichtigste. Und ich höre trotzdem nicht auf zu beten. Denn, ich sage es mal ein bisschen salopp, wenn ich 10-mal für Leute bete und es wird einer gesund, dann ist zumindest einer über alle Maßen glücklich. Und wenn ich die 10-mal nicht versuche, dann ist auch der eine nicht glücklich. Also ich denke, wir müssen auch im geistlichen Leben wir müssen das ein bisschen runterschrauben und runterfahren, dass wir denken, es muss immer alles heilig sein, es muss immer alles genau richtig passieren. Wir können auch einfach mal etwas ausprobieren und wenn es in die Hosen geht oder wenn wir falsch liegen, dann gehen wir auf die Knie und bitten um Vergebung, wenn wir es merken. Wenn wir richtig liegen, dann sind wir vielleicht hier in diesem Bereich irgendwo, mal schauen, wo ich das habe. Dann sind wir vielleicht hier in diesem Bereich irgendwo, wo ich Gottes Wort gehört habe, ich habe es angenommen, es hat sich bewährt und mein Glaube wurde gestärkt. Also es kann durchaus sein, dass ich meine Erfahrung auf ein neues Level gehoben wird, dadurch, dass ich was wage, nicht dadurch, dass ich nichts wage. Und darum lieber zu viel beten als zu wenig, lieber zu viel wagen als zu wenig, lieber wie der Apostel Paulus mehrmals bei Gott anklopfen und sagen, Gott, ich möchte aber, dass du mich heilst oder dass du in meinem Leben diese Bedrängnis wegnimmst. Und Gott sagt dann irgendwann, so jetzt sei still, lass dir an der Gnade genügen, aber nicht schon an der Gnade genügen lassen, bevor man überhaupt gebetet hat. Ich hoffe, ihr könnt das verstehen. So mache ich das persönlich. Dann, ja, ich habe, als das vor 2 Jahren etwa so war, habe ich mal kurz eine Statistik für mich gemacht. Ich liebe das so, ein bisschen zu schauen, habe gemerkt, wir haben prozentual in der Gemeinde mehr solche Krebserkrankungen als schweizweit. Und ich kann verschiedene Dinge dazu sagen. Das sind vorläufige und unfertige Gedanken und ist nicht zu verwechseln mit Gottes Wort. Ich empfinde das persönlich, empfand das damals ganz persönlich als einen harten Angriff für uns als Gemeinde. Weil ich den Eindruck habe, wir sind auf einem guten Weg, es entwickelt sich in eine richtig gute Richtung und das hat uns richtig gehend durchgeschüttelt. Kostet uns enorm Kraft. Bringt teilweise auch den Glauben ins Erschüttern, ins Zittern. Also ich denke, es ist ein Stück weit einfach auch Angriff, wenn jemand aus unserer Gemeinschaft herausgerissen wird. Wie übrigens auch jetzt mit dem, was wir letzten Mittwoch, Donnerstag an der Mitgliederversammlung erwähnt haben. Erwähne ich hier nicht nochmals. Und dann kommt noch was anderes dazu. Ich habe hier eine kleine Grafik. Und ist schon erstaunlich, wie alt wir werden heutzutage. Und dann frage ich mich manchmal, Ist unser Lebensziel tatsächlich, hier auf dieser Erde zu stehen und leben und zu gehen und uns ein Häuschen zu bauen und einen guten Job zu haben, Kinder und all das? Ist es so, dass das alles ist? Ist das das Ziel, das Goal unseres Glaubens, wo wir hinwollen? Uns geht es dermaßen gut, dass wir manchmal vergessen, dass wir für etwas Höheres geschaffen sind. Ich sage das nochmals, uns geht es dermaßen gut, dass wir manchmal vergessen, dass wir für etwas Höheres geschaffen sind. Das wäre jetzt eine Frage, da hätte ich Peter dazu nehmen können, ich habe es aber gelassen, weil ich es kurz halten möchte. Ich glaube, dass wenn man immer älter wird, naturgemäß die Krankheiten zunehmen. Das ist einfach so. Kann man so sagen, Peter, oder? Ja, der Körper wird nicht jünger, die Zellen werden älter, die Haare fallen aus, die Zähne fallen aus und so weiter. Alles fällt aus. Ja, das ist einfach so. Und am Schluss, da werden wir heimgehen zu unserem Herrn. Er hat hier oben schon noch den Kopf fertig, einfach, aber es hat keinen Platz gehabt. Einfach nicht, dass ihr denkt, ihm fällt das Hirn oben dran. Jetzt eine steile Frage. Darf Gott unser Leben in Anspruch nehmen? Ja, ich höre ein Ja. Also, darf Gott meine Hände, meine Arme, mein Korpus, meine Beine, Füße, mein Kopf, gehört das Gott? Also, wir sagen, wir haben uns bekehrt zum lebendigen Gott. Ich hoffe, ihr sagt nicht, du musst dich bekehren, sondern ich habe mich bekehrt, weil es ja reflexiv ist. Habe ich schon mal erklärt. Gut, wir haben unser Herz an Jesus Christus verloren. Amen. Wir können sagen, wie der Apostel Paulus, denn Christus ist mein Leben, Sterben ist mein Gewinn. Amen. Wir können singen, mein ganzes Leben gebe ich dir, gebe ich dir. Ja, und wenn es dann nimmt? Dann sind wir, ist doch das Beste, was uns passieren kann. Hä? Halleluja. Also, für mich ist schon die Frage, wie alt sollen wir dann werden? Und mir ist klar, jedes Mal, wenn jemand heimgeht, ist das ein brutaler Verlust. Und es ist unglaublich hart für die ganze Familie. Und es gibt Situationen, wo ich auch denke, Gott, das ist doch aber ein bisschen früh. Ich habe euch erzählt von dieser Frau, die plötzlich einfach tot in der Wohnung lag. Und ich war dann mit der 40, kleines Kind. Sie wurde so gefunden und ich war dann in der Totenhalle und dachte, soll ich sie auferwecken? Das Kind braucht doch eine Mutter. Und ich hatte die Freiheit damals nicht, aber das habe ich auch gedacht, muss das sein? Ist das wirklich richtig? Ja, lieber Mensch, wer bist du, der Gott Vorschriften macht, wie er es machen soll? Man kann auch noch sagen, viele andere Dinge, aber oftmals ist es nicht sinnvoll. Irgendwo dann einen Schuldigen suchen. Katharina und ich haben heute Morgen ein Glas frisch gepressten Orangensaft mit Ingwerzusatz ausgeschüttet. Mir drüber und im Boden und wir haben es aufgenommen. Dann ist die Frage, wer ist schuld? Das Glas blieb ganz. Ja, sie stand so und hat was hingestellt auf dem Küchentisch, wollte sich umdrehen zur Kaffeemaschine, die Kaffees holen. Ich dachte, es reicht noch hier hinten durch und dann kam sie mir an den Ellbogen, aber wer ist schuld? Wisst ihr, manchmal ist es gar nicht sinnvoll, darüber nachzudenken, wer schuld ist. Ja, ich hätte auch das T-Shirt nicht zum Predigen angezogen. Mache ich ja selten. Aber danke. Ja, also darf Gott unser Leben nehmen, wenn wir so Ja sagen dazu, dann spüren wir, dann ist vielleicht dass auch die nicht ganz die richtige Frage, warum nimmt er die Menschen? Es ist besser, beim Herrn zu sein, als auf dieser Erde. Es ist für uns Westlichen, vor allem Schweizer Leute, die Zugang zu frischem Wasser haben, die Zugang zu genug Nahrung haben, die Zugang zu medizinischer Hilfe haben, in einem Maß, wie es selten da war in der Zeit. Das ist für uns ein bisschen schwierig zu verstehen. Weil wir denken, ja, wir möchten doch auch noch die Heirat unserer Urgroßkinder erleben. Mindestens. Aber es ist ja klar, dass es nicht besser werden kann. Also ich hoffe, das gibt so ein bisschen ein paar Denkanstöße. Eine weitere Frage. Macht es Sinn, jemanden zu salben, wenn sie nicht bekehrt ist? Ich habe den Text eingeblendet mit ein paar Gedanken dazu. Zum einen mal denke ich, dieser Text ist ein Gemeindetext. Das seht ihr an der ersten blauen Stelle. Der rufe zu sich die Ältesten der Gemeinde, das heißt, er müsste die Ältesten kennen. Dann die allgemeine Stelle, die ich letzten Sonntag nicht so gut ausführen konnte, bekennt also einander eure Sünden und betet füreinander. Macht das jemand, der nicht gläubig ist? Also da spürt man schon, vielleicht nicht aufgrund dieser Stelle, aber Markus 6, 12 und 13, sie zogen aus und predigten, man sollte Buße tun und trieben viele Dämonen aus und salbten viele Kranke mit Öl und machten sie gesund. Vielleicht ein kleiner Hinweis, was würde stehen, wenn Jesus ausgezogen wäre und durch die Lande gegangen wäre? Wo wäre der Unterschied? Er hat vieles auch gemacht. Wo wäre der eklatante, wirkliche Unterschied? Nicht mit Öl gesalbt? Jesus machte alle gesund. Die Jünger machen viele gesund. Einfach nur so ein kleiner Gedankensplitter zwischendurch, weil der Text gerade so schön ist. Und in diesem Text, und das kommt, damit komme ich zurück auf die Frage. In diesem Text wird deutlich, dass im Zusammenhang mit der Verkündigung des Evangeliums auch Gottes Zeichen sichtbar werden sollten. Also nicht nur das Wort verkündigen, Jesus Christus der Herr, tu Buße, glauben das Evangelium, das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen, sondern das herbeikommende Reich Gottes bringt mit sich das Heil und den Segen dieses Reiches. Gesundheit, Befreiung. Und darum habe ich diese paar Dinge noch aufgeschrieben. Heilungen sind Zeichen der Gegenwart Gottes. Menschen, die noch nicht glauben, auf die Frage wieder zurück, die brauchen solche Zeichen. Menschen, die nicht glauben, brauchen oft Zeichen, damit sie wie boah, aufwachen und merken, zack, ah, da ist ja ein Gott. Gott ist hier. Es gibt ja so diese Rapper, oder, die da sagen, der und der ist in der Haus, oder Jesus ist im Haus, ja, er ist da. Dann Zeichen von heraus an Gott zu glauben, das Aber hier ist blödsinnig reingerutscht. Zeichen von heraus an Gott zu glauben bedeutet nichts anderes als in dem Moment, wo ein Zeichen geschieht, also eine Heilung und so weiter, macht sich eine Gabelung vor dem Menschen auf. Glauben oder nicht glauben. Und beides ist möglich, denn Gott zwingt uns nicht. Und jetzt kommt die Frage an uns. Glauben wir schon oder brauchen wir noch Zeichen für unseren Glauben? Glauben wir, dass Jesus Christus von den Toten auferstanden ist und uns durch seine Auferstehung ewiges Leben gegeben hat? Einen Platz im Himmel erkauft? Oder ist es so, dass wir im Glauben so wackelig unterwegs sind, so shaky, dass wir immer so quasi wie wieder ein Zeichen brauchen, dass unser Glaube immer wieder befeuert werden muss, immer wieder warm gehalten? Ist dein Glaube heiß und warm, weil der Geist Gottes in dir wirkt und du glaubst Gottes Wort und seinen Zusagen oder weil du dauernd gierst, irgendetwas zu erleben? Könnt ihr meine Gedanken verstehen? Ich glaube, oder meine persönliche Erfahrung, ich habe auch ein bisschen gesprochen mit einem Missionar, der in Thailand, meinte ich, war, der gesagt, es kommen viel mehr Menschen dann in eine Heilungssituation, wenn sie zum Glauben kommen. In meinem eigenen Leben würde ich sagen, die Wunder haben sich gehäuft anfangs meines Glaubens, weil ich es brauchte. Weil ich diese Zeichen der Gegenwart Gottes brauche. Heute stehe ich auf und weiß, Gott ist mit mir. Den ganzen Tag. Und wenn wir immer nach diesen Zeichen und Wunder gieren, ich glaube, dann stimmt etwas mit unserem Glauben nicht. Das heißt nicht, dass wir uns nicht ausstrecken sollen. Ja, mögliche Gebetsanliegen, eine weitere Frage. In welchen Fällen sollte ich die Ältesten um Gebet bitten? Bei körperlichen Krankheiten oder auch geistlicher Anfechtung, wenn ich bestimmte andere Dinge versucht habe, zum Beispiel, ihr könnt selber lesen. Und ich lese es vor, selbst beten, in Hauskreis, mit Gemeindegliedern beten, fasten. Ein blödes Entweder-Oder, eine falsche Alternative, würde ich das nennen. Denn ich gehe jetzt mal einfach davon aus, dass ihr betet. Ich gehe davon aus, dass ihr miteinander betet, dass ihr in euren Kleingruppen betet, in euren Hauskreisen, in euren Dienstgruppen. Ich gehe davon aus, dass Gottes Wort in eurem Leben eine Rolle spielt. Und wenn ihr noch nie gefastet habt, dann ist nach nächsten Sonntag in der Karwoche eine wunderbare Gelegenheit, damit anzufangen. Macht das. Oder ich sage mal so, wenn ich in diese Frage etwas ein bisschen hineininterpretiere, dann höre ich hinaus, wie schlecht muss es mir gehen, bis ich die Ältesten rufen kann. Und ich würde einfach sagen, wenn es dir aufs Herz kommt, dann rufe und dann beten wir und dann wird Gott handeln. Punkt. Körperliche oder geistliche Krankheiten, ich meine vom Anfechtung, ich meine vom Text her geht es um körperliche Krankheiten. Und wie gesagt, es gibt andere Stellen, wo man das anders deuten kann. Hier meinte ich, ist es eher ein bisschen in diese Richtung. Was ist mit geistlichen Anfechtungen? Ich würde dich da nicht mit Öl salben und ich würde nicht das Ältestengebet nehmen, sondern ich würde einfach schlicht und ergreifend sagen, komm, wenn du Not hast, wir beten als Gemeindeleitung immer etwa am letzten Donnerstag, am vierten Donnerstag des Monats. Du kannst um 7 Uhr zu uns kommen und wir werden für dich beten, wenn du in Anfechtungen bist. Du musst dich nicht anmelden und nichts. Du kannst heute nach dem Gottesdienst auf uns zukommen, wir beten. Du kannst nach vorne kommen und für dich beten lassen während des Abendmahls und alle diese Leute beten, damit du in den Anfechtungen bestehen kannst. Eine andere Kategorie des Gebets, aber nicht weniger wichtig. Ich hoffe, die Frage ist so einigermaßen klar beantwortet. Warum soll ich die Ältesten bitten, für mich zu beten und nicht lieber selbst? Wie gesagt, falsche Alternative. Natürlich betet man selber. Also, es wäre seltsam, wenn nur die Ältesten in einer Gemeinde beten könnten, oder? Es würde so nicht, weder unserer, das entspricht uns nicht. Christliches Leben ist betende Existenz. Verbunden sein mit dem lebendigen Gott. In welcher Art auch immer das geschieht, ob du mit Liedern betest, ob du in der Stille betest, ob du hoffentlich auch mit anderen zusammen betest und dich verbündest und dich stark machst gegenseitig, all das. Also es gibt für mich keine Alternative. Ich weiß ja, wer die Frage gestellt hat, komm einfach auf mich zu, wenn es nicht gereicht hat, was ich hier in der Kürze versuche zu sagen. Also warum soll ich die Ältesten bitten? Einfach weil, ich sage das sehr, ich kann das sehr einfach sagen. Wir bitten und wir machen das, weil das Wort es uns sagt. Oder hier bin ich sowas von bibeltreu und knallhart evangelikal. Gott sagt, andere macht. So einfach ist das im Leben. Wenn ich es verstehe. Und wenn ich nicht bockig tue, natürlich auch. Aber hier einfach, weil die Verheißung da ist. Und wenn eine Verheißung da ist und gleichzeitig eine Not da ist und das irgendwie zusammenpasst, voilà, dann nehmen wir es. Das waren die Fragen, was ich vielleicht noch ergänzen möchte, was hier in dieses Teil zusammengehört. Weiß gar nicht, habe ich das? Ja, habe ich hier noch drauf. Ich bin überzeugt, dass dieses Gebet um Heilung nicht auf die Ältestenschaft beschränkt ist, sondern dass sich hier der Horizont weitet. Und wenn ich mir überlege, warum sind die Ältesten hier genannt, dann würde ich das aus meiner Sicht so interpretieren, das ist wirklich eine andere Kirchhofer Interpretation. Ich glaube, es geht nicht um eine Stellung, sondern es geht darum, dass man davon ausgeht, dass die Ältesten die erfahrensten Leute der Gemeinde waren damals. Die am meisten schon mit Gott erlebt hatten, die schon am tiefsten gesetzt waren im Glauben. Nicht so wie ein Wind hin und her geworfen, sondern straight. Sie wissen, Gott ist der, Jesus Christus hat für uns gezahlt. Wir können auf den Schultern oder wir können im Namen Jesus Christus zu Gott kommen. Aber es ist offen und ich möchte euch sehr Mut machen, diese Offenheit zu nutzen. Wie gesagt, während dem Abendmahl wäre die Gelegenheit, für sich beten zu lassen. In euren Gruppen, Andreas hat in der Musikgruppe angefangen, dass wir nach den Proben ein bisschen eine längere Gebetszeit als sonst, also nicht einfach der Leiter betet und dann ist fertig, sondern wirklich auch betet. Nehmt alle Gruppen, egal was ihr macht, nutzt die Zeit immer auch, um auszutauschen und füreinander zu beten. So viel von mir dazu. Das kommt noch. Beten die Ältesten für das, worum ich sie bitte, oder für das, von dem sie selbst den Eindruck haben, dass es Gottes Wille sei. Genau, habe ich das noch. Also grundsätzlich bin ich der Überzeugung, dass Gott sein Wort wie ein Geschenk in unser Herz gibt und dass dann Glaube entsteht. Und wenn Glaube entsteht, dann wissen wir, was wir beten sollen und dann empfangen wir, was Gott für uns will. Wenn jetzt jemand etwas will, wo ich überhaupt nicht dahinter stehen kann, werde ich niemals dafür beten. Ich bin da so eng in meinem Gewissen und ich bin da so, ich weiß auch nicht, so wie eine Handbremse in mir. Selbst wenn ich in einer großen Konferenz bin und dann heißt es so, jetzt stehen wir alle zusammen und beten für das und ich merke, mein Herz brennt nicht dafür, dann bete ich nicht. Ich bete nicht, damit gebetet ist. Kann man auch, dass ihr mich richtig versteht, wenn ich das so persönlich sage, urteile ich nicht darüber, was andere tun, sondern ich sage, ich kann das nicht. Ich will beten dann, wenn mein Herz brennt für etwas, nicht dann, wenn man einfach mal wieder beten sollte. Ja, darum, ich bete auf jeden Fall für das, was ich denke, was Gott will. Und im Gespräch, und darum habe ich ja das hier auch gesagt, wenn es nicht ein Notfall ist, dann frage ich ja zuerst auch, was ist die Erwartung? Und natürlich kann das durch Gottes Geist auch in mir etwas auslösen, wie eine Öffnung des Horizonts, dass ich verstehe, das will Gott tun. Ja, also ich hoffe, das ist einigermaßen klar geworden. Ich danke ganz herzlich für alle, die Fragen geschickt haben. Ich habe bewusst jetzt nur die Fragen, die ich schriftlich bekommen habe, zum größten Teil, bis auf eine, habe ich alle beantwortet. Die eine habe ich persönlich schon letztes Mal beantwortet. Und wir möchten jetzt einfach einen Moment stille werden und in dieser Stille uns fragen, was will Gott durch dieses Wort in Jakobus 5 auch in meinem Leben bewegen? Und ich werde diese Stille mit dem Gebet des Unser Vaters beenden. Ein Moment der Stille für uns. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir gehen rüber zum Abendmahl im Sinn von einen Schritt weiter. Und ich lese euch den Text aus dem Korintherbrief. Wenn ihr nun zusammenkommt, so hält man da nicht das Abendmahl des Herrn, denn ein jeder nimmt beim Essen sein eigenes Mahl vorweg. Alle Markierungen sind von mir. Und der eine ist hungrig, der andere ist betrunken. Habt ihr denn nicht Häuser, wo ihr essen und trinken könnt? Oder verachtet ihr die Gemeinde Gottes und beschämt die, die nichts haben? Was soll ich euch sagen? Soll ich euch loben? Hierin lobe ich euch nicht. Denn ich habe von dem Herrn empfangen, was ich euch weitergegeben habe. Der Herr Jesus in der Nacht, da er verraten ward, nahm er das Brot, dankte und brach's und sprach, das ist mein Leib für euch, das tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen nahm er auch den Kelch nach dem Mahl und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das tut, so oft ihr daraus trinkt, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr von diesem Brot esst und von dem Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Wer also unwürdig von dem Brot isst oder von dem Kelch des Heils trinkt, der wird schuldig am Leib und Blut des Herrn. Ist so ein knaller Text, oder, der einem furchtbar Angst machen kann. Ich habe diese Stellen oben markiert, damit man besser sieht, um was es geht. Es geht darum, dass Menschen nicht in Gemeinschaft miteinander leben wollten oder diese Gemeinschaft geringachteten, verachteten. Und wenn du so ein Mensch bist und denkst, eigentlich sind das alles Lölis hier und ich bin der einzig Schlaue und darum, ich brauche eigentlich gar keine Gnade, die sollen es nehmen, ja, dann nimm es lieber nicht. Aber wenn du spürst, ich bin Teil dieser Kirche, dieser Gemeinde und ich möchte auch Teil sein dieser Kirche und Gemeinde und ich will zu Jesus gehören, dann bist du herzlich eingeladen. Denn so geht's weiter. Der Mensch prüfe aber sich selbst und so esse er von diesem Brot und trinke von diesem Kelch. Also nicht ich prüfe dich oder Ralf oder Thomas, Christian oder Janik prüfen dich, die Ältesten in unserer Gemeinde, sondern du prüfst dich und dann nimmst du's. Nicht dann nimmst du's nicht, sondern du prüfst dich. Und dann nimmst du es, du bist eingeladen. Denn wer isst und trinkt und nicht bedenkt, welcher Leib es ist, der isst und trinkt sich selbst zum Gericht. Darum sind auch, und dann diese Stelle, darum sind auch viele Schwache und Kranke unter euch und nicht wenige sind entschlafen. Wenn wir uns selber richteten, so würden wir nicht gerichtet. Wenn wir aber von dem Herrn gerichtet werden, so werden wir gezüchtigt, auf das wir nicht samt der Welt verdammt werden. Darum, meine Brüder und Schwestern, wenn ihr zusammenkommt, um zu essen, so wartet aufeinander. Hat jemand Hunger, so esse er daheim, auf das ihr nicht zum Gericht zusammenkommt. Ich hoffe, ihr habt schon das Morgenessen genommen, zumindest einen Kaffee und ein Gipfel oder sonst was, damit ihr nicht so hungrig seid. Sonst, wenn es übrig hat, dürft ihr dann auch gern zwei Brote nehmen. Wir richten uns selbst, damit wir nicht gerichtet werden. Das heißt immer, du stehst vor Gott in diesem Moment, wenn wir jetzt das Abendmahl nehmen. Du stehst nicht vor mir und ich bin nicht der, der beurteilt, oh, was du richtig und was du falsch machst. Und du stehst vor Gott. Und er sieht dein ganzes Leben und er erträgt dein ganzes Leben, auch dein Verdrehtsein. Und sagt, komm zum Tisch der Gnade, empfange das Brot als Zeichen, dass du Teil der Gemeinde Christi bist, empfange das Blut Jesu Christi, den Traubensaft, als Zeichen des neuen Bundes, das in seinem Blut geschlossen wurde und das immer alles in dem ganzen Gedanken, wir sind Menschen, die Gnade brauchen. Darum feiern wir das Abendmahl. Und so möchte ich euch aufstehen, dass ihr das Abendmahl empfangt. Ich werde es durch die Reihen geben. Ich bitte die oben sind, dass sie runterkommen und es unten selbst nehmen. Es wird niemand hochkommen.